Kilohelden, der Podcast. Zwei Männer im Zunahmeausstand. Zusammen haben sie über 100 Kilo verloren. Hier sind Sören Bauer und Tetsche Mierendorf.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge unseres Podcasts Kilohelden. Hier sind Tetsche Mierendorf
und Sören Bauer.
Heute möchten wir mit euch über den Ausgangspunkt unserer Gewichtsreduktion sprechen. Als bedeutet, wir möchten erstmal einen Rückblick auf unser Leben vor der Gewichtsreduktion werfen. Das bedeutet also, wie haben wir uns vorher eigentlich gefühlt? Also ich für meinen Teil war ja eigentlich fast 40 Jahre lang komplett übergewichtig, eigentlich immer viel zu dick.
Liebe Tetje, darf ich noch kurz einhaken für alle, die jetzt erstmal zuhören? Tetje Mierendorf, bekannter Comedian, er hört es wahrscheinlich nicht gerne, prominenter Schauspieler,
ist 20 Jahre,
der 68 Kilo abgenommen hat.
Na ja Gott, aber du hast auch 35, 38?
34. Die Hälfte.
So, aber das muss ich auch prozentual sehen. Ich habe ja für meinen größten Teil meines Lebens eigentlich immer viel zu viel auf den Rippen gehabt. Und Ärzte haben mir natürlich gesagt, ja, du musst mal was tun. Aber es war dann bei mir letztlich ein Lebenserwartungstest, der den Ausschlag gegeben hat. Der hat nämlich gesagt, du hast noch 2 Jahre zu leben. Daraufhin hatte ich einen Albtraum. Ich habe dann gesehen, dass meine Tochter Fahrradfahren gelernt hat. Meine Frau lief neben ihr, hat sich auch gefreut, dass unsere Tochter endlich ein Stück Unabhängigkeit erlangt hat. Und daneben lief der Familienvater, der sich grinsend zu mir umdrehte. Das war nicht ich. Das war für mich also der Moment, wo ich mein Leben verändern wollte. Aber wie hat dieses Leben vorher ausgesehen? Ich habe es Ihnen schon gesagt, ich war eigentlich immer viel zu dick und habe mich eigentlich auch so ein bisschen eingenistet in dieser Rolle. Dachte auch als relativ erfolgreicher Schauspieler, das Dicksein gehört dazu. Aber es hat ja eben auch ganz viele Nachteile mit sich gebracht, das Dicksein, was man so ausgeblendet hat.
Darf ich an der Stelle dich direkt mal fragen? Du hattest gesagt, in der Spitze hast du über 180 Kilo gewogen, aber du hast jetzt ja nicht die letzten 30 Jahre 180 gewogen.
Nein.
Wenn wir mal so an Anfang 20 denken, was hast du ungefähr da gewogen? Weißt du das noch?
Anfang 20, na gut, da hatte ich nochmal so eine Phase irgendwie mit 19 oder so oder 18, ja, das war glaube ich im letzten Abi, ja, da bin ich mit einem Kumpel morgens immer laufen gegangen, ungefähr so ein halbes, dreiviertel Jahr und da war ich echt nochmal fit. Und da habe ich, schwer zu sagen, es nahm so einen komischen Verlauf. Ich würde sagen, so mit Mitte 20 ist es dann bei mir richtig abgegangen. Da habe ich dann in der Spitze die 180 Kilo hatte ich so, ja, es ist ganz schwer zu sagen. Also
worauf ich hinaus wollte, ist, hast du denn praktisch ab mit 20 oder ab 30, hast du denn das Gewicht da gehalten oder bist du kontinuierlich immer noch ein paar Kilos dazu, aber so schleichend dazu?
Ja, es war immer sehr volatil. Also es war entweder habe ich dann immer 20 Kilo mal mehr drauf gehabt, dann 20 Kilo weniger. Also aber den Peak, also wirklich den Höhepunkt hatte ich mit gar nicht mal irgendwie unbedingt, als ich mit der Reduktion angefangen habe, also mit 2014, sondern vorher, als ich mich verlobt habe, so 2004, 2005, da müsste ich so um die 180 Kilo, wenn nicht sogar noch mehr gehabt haben.
Ja. Okay.
Aber dann war ich auch mal eine Zeit lang irgendwie bei 150 Kilo, dann mal wieder eine Zeit bei 170 Kilo. Also,
aber wie, gar nicht so also du warst eigentlich durchgängig so in dieser Gewichtsklasse plus minus 20 Kilo.
Ja.
Gut, weil bei mir war das ja andersrum. Also ja, ich habe mit 18 war ich noch relativ gut in Shape und hatte in der ersten Folge ja schon erzählt, dann habe ich mit Cola angefangen, um den Zigarettengeschmack ein bisschen wegzukriegen. Und dann wurde ich so langsam.
Diese Logik so geil.
Ja, natürlich. Man muss sich ja nur zu helfen wissen. Ne? Und dann bin ich so langsam immer dicker geworden. Aber es waren so Schleichende, so dass mir das gar nicht so aufgefallen ist, weil ich nicht auf einmal 20 Kilo mehr war, sondern das wurde immer mehr. Auch so in meiner Ehe habe ich so, wenn ich das so rückblickend betrachte, ja, so knapp 20 Kilo zugelegt. Aber das ist mir nie so aufgefallen, dass ich so pro Jahr eigentlich ein Kilo zugenommen habe. 20 Jahre Ehe, 20 Kilos. So. Und fühlte mich eigentlich immer gleich. Deswegen, ich habe mich ja selber nie so als dick wahrgenommen.
Ja, das ist ja das Problem. Das ist ja immer so schleichend. Das ist ja, man kauft ja regelmäßig immer irgendwie mal neue Klamotten, dann ist man halt eine Nummer größer.
Genau.
Man guckt doch gar nicht so auf die Größe unbedingt. Nee. Und das verändert sich in der Klamottenindustrie ja auch immer mit den Größen so. Und da kriegt man es ja gar nicht mehr so richtig mit.
Ne? Nein. Und das ist auch etwas, was finde ich ganz schlimm für das persönliche persönliche Gefühl ist, weil ich erinnere mich, ja, ich habe in Jugendjahren, also 16, habe ich auch mal Größe 48 getragen, dann irgendwann 52. Das hat man ja auch allein schon wegen den Schultern vielleicht. Und ich hatte zuletzt, bevor ich mit der Gewichtsreduktion angefangen habe, war ich so bei 64 Sakko-Größe. Und jetzt bin ich wieder bei 52. Und das hatte ich zuletzt, wie gesagt, mit als Jugendlicher, irgendwie mit 17, 18.
Das Lustige ist, da muss ich sagen, bei diesen ganzen Konfektionsgrößen kann ich überhaupt nicht mitreden. Also wenn du sagst, ja, ich trage 52,
ja,
sag mir überhaupt nichts.
Nee, weil du die nie getragen hast.
Genau, weil ich nie in diesen Konfektionsgrößen drin war.
Aber das liegt natürlich auch, das ist eigentlich gemein bei dir, dadurch, dass du so wahnsinnig groß bist mit 1,97, hast du ja natürlich generell schon mal Schwierigkeiten, da irgendwie in der Konfektion zu sein. Ich bin ja nur 1,90 und deswegen kann ich noch eigentlich hatten wir das für später, aber ich sag dir, eins der geilsten Gefühle, die ich kenne, war, als ich das erste Mal zu Karstadt gegangen bin und eine Hose genommen habe, die angezogen habe und die hat gepasst. Ich musste sie nicht zum Schneider bringen. Sie hat einfach so gepasst, wie sie da lag. Und ich gehe dann zum Sakko-Ständer und vorsichtig taste ich mich ran. Na gut, fangen wir mal mit 56 an. Ist irgendwie ein bisschen groß. Und dann sagt der Verkäufer, nehmen Sie eine Nummer kleiner. Nämlich 54, immer noch zu groß. Sagt er, nehmen Sie 52. Ich sage, passt mir niemals 52. Und ich sage es wie angegossen. Musste nichts ändern. Das ist unbeschreibliches Gefühl. Also ich bin den ganzen Tag nur noch mit einem Dauergrinsen gerannt. Und jeder hat wahrscheinlich gedacht, der hat einen an der Marmel.
Ja, so eine ähnliche Erfahrung hatte ich auch, aber das erzähle ich in einer anderen Folge.
Ja, so, genau. Wir sind ja eigentlich bei dem Thema Ausgangspunkt. Wie war das Leben vor der Gewichtsreduktion? Also bei mir, wie gesagt, war es ja, dass ich schleichend dicker geworden bin und mich so langsam gewöhnt habe. Und richtig aufgefallen sind mir diese Sachen, ehrlich gesagt, meistens im Flieger. Also wenn du dann in der Economy sitzt und irgendwie das Gefühl hast, ja, du legst deinen Bauch schon halbwegs auf deinem Nachbarbein mit drauf, weil er dann doch im Weg ist und beim Anschnallen wird es auch schon ein bisschen schwieriger. Ich brauchte Gott sei Dank noch nicht den Schwangerschaftsgurt, aber das war ein bisschen schwieriger und es war einfach wahnsinnig unangenehm. Auch da gibt es übrigens eine Lösung zu. Premium Economy buchen. Oder Business Class.
So. Ja, wobei auch das, also früher habe ich ja viel in Köln gedreht und da haben die netterweise, als das Fernsehen noch richtig viel Geld hatte, immer Business gebucht.
Ja.
Und eigentlich auch aus umwelttechnischer Warte her auch unfassbar, dass man da Business oder überhaupt fliegen muss nach Köln von Hamburg. Das ist eigentlich pervers. 4 Stunden Bahnfahrt gegen 1 Stunde Fliegen.
Gut, das war aber auch noch zu Zeiten, wo die Bahn auch noch pünktlich war, ne?
Ja, da hat die Bahn noch funktioniert.
Ja, genau.
Da hatten wir noch eine Bahn.
Ja.
Und da haben sie mich dann immer in die Business Class gesetzt und wenn sie es dann ganz besonders gut meinten, haben sie mich immer in die erste Reihe gesetzt. Was aber wiederum nicht gut ist, weil du als breiter Mensch in der ersten Reihe der Business Class nicht sitzen kannst, das sind echt erste Weltprobleme hier, weil da so starre Armlehnen sind, die du nicht hochschlagen kannst.
Richtig.
So, und dann muss ich ehrlich sagen, dann ist mein Bauch immer darüber gequollen und ich konnte nicht sitzen und kaum atmen. Und ich so, oh, die Gurte konnte ich nun erst recht nicht kriegen. Und ich musste immer nach einer Gurtverlängerung fragen und das war immer schon demütigend. Ich so, dann geklingelt, Entschuldigung, und dann versucht es ganz diskret irgendwie zu machen. Entschuldigung, ich brauche eine Gurtverlängerung. Und dann war dann auch mal eine Flugbegleiterin da, die dann irgendwie laut durch die Anlage, einmal eine Gurtverlängerung für den Herrn in der 4. Reihe. Ja, danke schön. Das war dann einfach auch nicht so schön. Oder man hat dann auch gesehen.
Hättest du dir eher gewünscht, dass sie sagt, für die Dame in der 4. Reihe, die schwangere Dame?
Die Person mit den Brüsten. Das ist ein weiterer Punkt immer noch. Aber es gibt ja noch weitere Sachen irgendwie. Dann merkst du, okay, da kommt jetzt dein Sitznachbar, das ist der einzige freie Sitz. Und dann einmal hat einer gesagt, warum muss ich immer neben den Fetten sitzen? Und das war verletzend. Keine Frage.
Ja. Kennst du das denn auch, wo du das gerade sagst, wenn du was dir zu essen geholt hast, dass die Leute dich angucken, du siehst am Blick, guck dir die fette Sau, die frisst schon wieder.
Und dann eine Cola Light nehmen, ne?
Ja, genau, genau.
Diese Sprüche.
Ja.
Ja, natürlich, absolut. Oder im Supermarkt, wenn du dir die Sachen aufs Band legst, dass die Leute dann so, ne, was ist das? Oder im Restaurant. Aber ich muss sagen, da ist ja auch natürlich ein Stück Selbstbeschiss. Immer wenn ich jetzt zum Beispiel mit Freunden im Restaurant verabredet war und wir zusammen essen wollten, habe ich mich vorher schon zu Hause immer satt gegessen, damit ich im Restaurant dann sagen kann, ich esse ja ganz normal wie ihr auch. Ich weiß gar nicht, warum ich so dick bin.
Ja, tricky.
Ich nehme dann nur einen Salat oder auch heute gönne ich mir mal was. Oder eine andere Sache, ich hatte bei Proben fürs Musical, hatte ich mir dann im Vorfeld so eine Tüte vom Bio-Bäcker geholt,
ja,
wo dann auch draußen drauf stand, so Bio-Backwaren und so weiter und so fort, und habe mir da drin dann so meine Franzbrötchen versteckt. Für Leute, die nicht aus Hamburg kommen, das ist halt so ein süßes Gebäck hier in Hamburg. Mit viel Kalorien. Und das habe ich dann immer so aus der Tüte heraus gegessen, dass man nicht sehen konnte, was ich mir da reinpfeife.
Okay.
Und da habe ich auch immer gedacht, so, oh Gott, ich kriege einen bestimmten Unterzucker, wenn ich jetzt dann noch tanzen muss im Musical. Also ist mal schön auf Vorrat, auf Halde.
Aber Tietje, wenn ich dich noch richtig in Erinnerung habe, du hast aber auch wirklich viel zu dir genommen, ne? Du hast viel gegessen. Das ist ja auch das, ja, was du gerade sagst.
Ja, klar.
Ja, also bei mir.
Das weißt du noch von Veranstaltungen.
Nee, ehrlich gesagt, nein, da achte ich doch nicht drauf. Nein. Oh, Tietje, komm bitte ein Gedeck mehr. Nein. Darauf habe ich nicht so geachtet. Ich sage das aus dem Grunde, weil bei mir waren es ja mehr die Getränke. Also ich nehme generell viel Flüssigkeit zu mir und habe meine 2 Liter Apfelschorle am Tag getrunken. Ich habe immer gesagt, nein, ich bin gar nicht der Süßigkeiten-Typ. Ich esse gar keine Süßigkeiten. Ich habe nur meine 5 Latte Macchiato pro Tag mit jeweils 5 Stück Zucker genommen.
Und man muss ja auch mal sagen, wenn du jetzt Apfelschorle 1:1 mischst, wenn du 2 Liter Apfelschorle nimmst, hast du immer noch 1 Liter Apfelsaft. Und 1 Liter Apfelsaft hat immer noch mehr Kalorien als echte Cola.
Ja. So ist es.
Muss man sich mal vor Augen.
So ist es. Das ist einem ja gar nicht bewusst. Und so ging es mir natürlich auch, dass ich denke, naja, ist ja Schorle. Also das ist ja gesund. Ne? Es ist ja Apfel. Es ist ja keine Chemie oder sonst irgendwas. Aber nein, es hat wahnsinnig viel Kalorien. Und auch der Zucker im Kaffee, ne? Die 5 Stück, also das war so immer mal ein Wahrspruch, wenn ich irgendwo auf Termine kam, wir hätten es gerne den Kaffee, süß und blond. So. Ne? Und das war wirklich so mein Markenzeichen, ja, der Mann mit dem vielen Zucker. Weil ich mir 5 Stück Zucker da reingemacht habe. Also und deswegen, bei mir war es gar nicht so das Essen, sondern es waren diese ganzen versteckten Sachen, die dann immer dazu kamen. Klar, natürlich ist es auch, was man dann isst. Ne? Also wenn man eine Portion Mayonnaise mit Pommes bestellt, statt Pommes mit Mayonnaise. Ne? Das sind dann so die Klassiker, die doch dazu kommen. Aber wir sind ja bei rückblickend auf das Leben vor der Gerichtsreduktion. Man macht sich über sowas alles gar keine Gedanken. Also diese Apfelschorle, die ich so in mich reingestopft habe, naja, nicht gestopft, sondern getrunken halt, das ist mir ja nicht als Kalorien wahr, also habe ich gar nicht so wahrgenommen. Und das ist ja auch das Problem, glaube ich.
Oder sei es mal irgendwie, dass du dann abends denkst, so, naja Gott, ich esse ein paar Erdnüsse, das kann nicht so schlimm sein. Aber wenn du dann mal so eine Tüte Erdnüsse nimmst, das sind auch 1000 Kalorien. Ne?
Ja.
Ist das musst du mal in Verhältnis setzen, irgendwie versuch mal 1000 Kalorien loszuwerden. Dafür stehst du fast 1,5 Stunden auf dem Crosstrainer.
Nee, länger. Länger. Also ich habe da. Ja, gut, okay. Nein, ich habe ja auch so eine Anzeige. Also tatsächlich, wenn du irgendwie mal so versuchst, also mal so ganz banal nur mit dem Fahrrad, also Crosstrainer ist ja schon fortgeschritten, mit dem Fahrrad irgendwie 1000 Kilo zu verbrennen, dann bist du schon mal 3 Stunden beschäftigt locker. So, das muss man sich mal vorstellen.
Kalorien, meinst du?
Ja.
Du hast eben 1000 Kilo.
Achso, Entschuldigung. 1000 Kalorien. Okay. Ja, genau. Das geht auch. Genau. Nein. 1000 Kalorien, da bist du heute richtig lange beschäftigt. Und ja, das haut man sich so nebenbei rein, so mit Chips oder Erdnüsse oder sonst irgendwas, weil das ja auch in der Werbung immer so leicht dargestellt wird.
Ja, aber es ist echt Gift. Also auch so, wenn ich dann in der Werbung sehe, zum Beispiel irgendwie, die Jogurette, die schwimmt so himmlisch Joghurt leicht Milky Way so leicht, schwimmt sogar in Milch. Mhm. Das ist natürlich alles Bullshit irgendwie. Aber ich war ja auch immer so ein Süßer. Also ich bin ja wahnsinnig
so. Immer noch ein Süßer.
Bin ja irresüchtig nach Kinderschokolade
gibt. Ja.
Und ich habe ja immer mich da auch wieder selbst beschissen. Ist ja auch lecker. Ja. Ich habe, muss ich ja dazu sagen, in meiner Spitzenzeit bis zu 1 Kilo Schokolade am Tag gegessen.
Entschuldigung nochmal bitte. 1 Kilo Schokolade pro Tag.
Ja, das sind 5.500 Kalorien.
Also 1 Kilo pro Tag.
Das sind 10 Tafeln.
Wow.
Aber ich habe dann nicht Tafeln Schokolade genommen, sondern ich habe nur diese Big Packs von Kinderriegel genommen, davon ein paar.
Dann sah es nicht mehr so viel aus.
Dann saß ich nach einer Tafel Schokolade.
Ah, cool.
Und da habe ich so einen Automatismus gehabt, dass ich dann die einzelnen Riegel immer ausgepackt habe. Mhm. Und das war wirklich so, ich habe das überhaupt nicht gemerkt, wie ich das gegessen habe.
Mhm.
Ich habe die komplett inhaliert. Mhm. Und wenn du das mal reinziehst irgendwie, dass wirklich dieser Zucker sich dann über die Haut auch schon einen Weg nach draußen sucht.
Ja.
Pervers, was ich meinem Körper angetan habe.
Ja.
Also und das war eben das Problem. Und da habe ich dann gedacht, so bei den normalen Mahlzeiten, naja, so wahnsinnig viel mehr als die anderen esse ich ja gar nicht. Aber was alles zwischendurch passiert ist. Ja. Das ist ja auch so, dass dann deine Bauchspeicheldrüse Schwerstarbeit alle paar Minuten leisten muss. Und ständig hast du Insulin im Blut.
Ja.
Und Insulin im Blut führt ja dazu eben, dass der Auftrag an den Körper gegeben wird, Fett zu speichern.
Ja.
Das, da muss man sich ja auch mal bewusst werden über die Vorgänge im Körper. Okay, ich nehme Zucker auf, der Körper bekommt das Signal, es ist Zucker im Körper. Was passiert? Insulin kommt, damit die Zellen die Energie aufnehmen können, aber gleichzeitig eben auch der Befehl, Fett anbauen, bitte.
Ja. Ja. Was mich dann noch interessieren würde und vielleicht auch unseren Zuhörern, ist, warst du glücklich?
Glücklich ist nicht der, der anderen so vorkommt, sondern wer sich selbst dafür hält. Ich habe mich damals für glücklich gehalten und ich habe versucht, das so mal nach außen zu tragen. Ich würde nicht sagen, dass ich unglücklich war, aber ich habe mich schon in vielen Bereichen selbst betrogen.
Ja.
Ja. Und mir eingeredet, dass ich glücklich bin. Und ich war auch immer gut drauf und immer alles toll. Und es gab auch sogar Leute, die irgendwie nach meiner Gewichtsreduktion gesagt haben, früher warst du irgendwie besser drauf und lustiger.
Hm.
Würde ich nicht sagen. Ich würde einfach sagen, dass ich jetzt näher am echten Tetsche dran bin, authentischer bin. Denn als ich dick war, da war ich immer bemüht, den anderen irgendwie klar zu machen, hey, es geht mir gut und hört auf, mich verändern zu wollen.
Na ja, gut, du wolltest vielleicht aber auch, ob nun bewusst oder unbewusst, du wolltest ja, also jeder Mensch möchte ja gefallen und da du ja nicht optisch gefallen hast, bist du dazu übergegangen, dass du der Entertainer, der du prinzipiell ja sowieso bist beruflich, aber noch mehr der Entertainer bist, dass die Leute sagen, ey, den müssen wir dabei haben, der sieht zwar nicht gut aus, aber der bringt gute Stimmung. Weil das ist ja, was mir aufgefallen ist, das ist ja bei ganz vielen Dicken so. Ne? Deswegen ja auch dick ist lustig, weil jeder Dicke versucht, die lustige Position einzunehmen, um ein Alleinstellungsmerkmal zu haben.
Ja, es ist ja immer so ein Automatismus irgendwie. Also ich habe ja auch in der Schule schon immer gemerkt, so, ah, ich bin der Dicke, alles klar. Und von Dicken erwartet man, dass sie lustig sind. Also fülle ich diese Rolle aus. Das ist ja in jeder gesellschaftlichen Gruppierung so. Egal in welche Richtung, in welche Gruppe du kommst. Es gibt immer Kasper, Sepp, Großmutter, das Krokodil. Und jeder nimmt da irgendwie diese Position ein. Und meinetwegen auch den Wachtmeister.
Okay, und wer nimmt das Krokodil?
Ich glaube eher du.
Okay.
Jedenfalls habe ich dann natürlich versucht, diese Rolle einzunehmen. Wird dir ja nicht anders gegangen sein. Ne?
Nein. Also natürlich habe ich auch versucht, irgendwie diese Rolle einzunehmen. Aber ein anderer Aspekt natürlich, also wir kommen jetzt mal gleich ja vielleicht mal zu den ganzen Punkten, die alle negativ sind, aber ich wollte noch mal auf die positiven Punkte eingehen, weil wir uns ja, wenn wir dick sind oder dick waren, auch ein bisschen selber belügen, uns das schönreden. Also ich habe für mich auch immer gesagt, nee, ich muss nicht, ich bin so, wie ich bin ich perfekt. Und ich glaube, das geht vielen Menschen so, weil man natürlich auch keine Vergleichsmöglichkeiten hat. Man ist einfach eine Erscheinung, wenn man reinkommt. Man fühlt sich auch kräftiger. Du hast vorhin in der ersten Folge schon gesagt, dass du beim Ringen immer der Beste, beim Tauziehen war das, beim Tauziehen, einfach durch die schiere Masse, die du hattest. Und diese schiere Masse, die ist natürlich beeindruckend. Das ist genauso wie bei wie beim Elefanten oder wie bei einem Walross, ne? Wo wir ja vielleicht auch mal zwischendurch verglichen wurden. Zumindest so, dass wir es nicht gehört haben von anderen Menschen. Das ist einfach pure Masse und wirkt eindrucksvoll. Also deswegen, man hat natürlich auch gewisse Vorteile, die man sich schönredet. Aber vor allen Dingen hast du Nachteile. Und die sind so schleichend, kommen sie zum Tragen, dass du zum Beispiel, wenn du die Treppen hochgehst, weil es kein Fahrstuhl gibt, erstmal unter das Sauerstoffzelt musst, weil du völlig alle bist und dich nicht unterhalten kannst, während alle anderen fröhlich munter weitermachen. Und die gesundheitlichen Probleme, die merken wir alle gar nicht. Der Körper verzeiht ja so wahnsinnig viel. Und deswegen gibt uns der Körper ja ganz wenig. Er versucht alles zu verarbeiten, was wir ihm Schlechtes zuführen. Das ist beim Rauchen ja ähnlich. Und erst wenn es wirklich zu spät ist, dann merken wir es. Und das ist die große Gefahr, finde ich, beim Dicksein, weil du fühlst dich gut, weil du gibst ja mit dem Zucker immer wieder Endorphine rein. Und dadurch, dass du die Anerkennung nicht anderweitig bekommst, willst du ja noch mehr von diesen glücklichen Gefühlen haben. Und dann wirst du halt der dicke Entertainer, dann kriegst du die süßen Sachen oder was auch immer dich gerade in dem Fall glücklich mal. Essen ist ja Belohnungssystem. Und dadurch fällt dir gar nicht auf, wie du deine eigene Gesundheit kaputt machst. Du hast jetzt deinen Warnschuss gehabt. Mein Warnschuss war ja auch, dass ich eigentlich total happy, zufrieden soweit war. Okay, bei Fotos bin ich dann gerne mal rausgegangen, weil da fand ich mich dann nicht so attraktiv und dachte, das bin ich doch gar nicht. Na, das ist Weitwinkelkamera oder sowas. Sonst kann das ja gar nicht sein, dass ich so aussehe. Aber ich wollte einfach wieder attraktiv sein, weil als schlanker Single hast du natürlich mehr Möglichkeiten als jetzt ein dicker Single. Das war meine Motivation. Und ich hatte gar keine großen Herausforderungen oder gesundheitlichen Probleme vorher, was das angeht, zumindest keine gefühlten und für den geneigten Zuhörer, man merkt vielleicht schon, Tietje hat sich inhaltlich wahnsinnig mit dem Thema auseinandergesetzt, unter den gesundheitlichen Gesichtspunkten. Das bin ich komplett anders angegangen. Ich bin es gefühlsmäßig. Hattest du eine ärztliche Begleitung beim Abnehmprozess?
Ja, hatte ich. Ich habe das ja von mehreren Seiten angegangen oder bin es von mehreren Seiten angegangen. Also ich hatte zum einen einen Arzt, der mich betreut hat, allerdings aus der Ferne. In München sitzt der. Der hatte damals ein Programm aufgelegt, was über die Gene ging. Also es ging über so eine Genanalyse, was für Lebensmittel kann ich verarbeiten, was für Sport sollte ich treiben und so weiter und so fort. Der hat mich da wirklich sehr, sehr gut begleitet. Dann hatte ich einen Personal Trainer, der gesagt hat, also wir sind halt Freunde geworden, der gesagt hat, Mensch, das ist ein tolles Projekt, da bin ich gern dabei. Der hat mich kostenlos trainiert. Da cool. Bin ich ihm ewig, ewig dankbar. Und noch ein anderer Kumpel, der auch Trainer ist, die beiden haben mich da wahnsinnig durchbegleitet. Ich bin ins Fitnessstudio gegangen jeden Tag und war da engmaschig betreut. Also das war mein großes Glück und konnte mich so natürlich thematisch dann mit dem Ganzen auseinandersetzen. Ich war auch beim Andrologen, also beim Männerarzt, der mich da hormonell begleitet hat bei dem Ganzen. Das war auch wichtig, weil ich dann festgestellt habe, okay, ich habe viel zu wenig Testosteron, weil ja auch das ganze viszerale Fett eben dafür sorgt, dass du viel mehr Östrogen im Körper hast, als du als Mann eigentlich haben solltest. Und viel zu wenig Testosteron, was dann einen richtigen Muskelaufbau verhindert. Mhm. Und Muskeln sind die Fettfresser Nummer eins. Mhm. Die sind verdammt wichtig für eine langfristige Gewichtsreduktion. Mhm. Aber ich möchte nochmal auf die Nachteile wirklich zurückkommen. Also und das sind ja so schleichende Sachen im Alltag, wie zum Beispiel Hotels, dass dann irgendwie jetzt nicht nur von der Größe her die Duschkabinen zum Beispiel viel zu niedrig für mich sind. Ich bin 1,97 und finde oftmals den Wasserstrahl nicht. Der beginnt dann erst auf Brusthöhe bei mir.
Oder so. Und dann musst du dich entscheiden zwischen linke und rechte, ne?
Genau. Welche Seite wasche ich heute? Oder Hotelbetten irgendwie, dass sie zu kurz sind, aber dass sie eben auch nicht halten können. Also bei mir sind auch Hotelbetten einfach mal zusammengebrochen, ohne dass ich in Aktion war. Auch dieser Aspekt ist ja eine Sache. Irgendwie Sex ist ja wahnsinnig schweißtreibend und umständlich. Natürlich gibt es Wege.
Darüber sprechen wir in einer einzelnen Folge.
Das haben wir in der extra Folge. Mhm. Aber auch so Sachen wie Autos kaufen, das ist ja, du hast dann das Lenkrad und schon ist der Bauch im Weg, du kannst dich nicht anschnallen im Flugzeug, die Gurtverlängerung, darüber haben wir schon gesprochen, im Zug hast du Platzprobleme, dann wenn ich irgendwie mal in die Achterbahn wollte mit meiner Tochter, ging es nicht, weil ich den Bügel nicht zubekommen habe.
Ja. Du hast überall im Leben eigentlich Nachteile, weil die Welt ist eigentlich nicht auf Dicksein aufgebaut, obwohl die Gesellschaft völlig überfettet ist und immer dicker wird. Das ist ähnlich wie im Parkplatz in Parkhäusern. Das ist mir aufgefallen. Die Autos sind immer dicker, ne? Die SUVs und Co. Und in den Parkhäusern ist noch alles so auf kleine 80er-Jahre-Autos.
Genau.
Oder genau. Golf maximal.
Ja, also, naja. Also das ist eher ähnlich da. Wir werden immer dicker, aber die Welt ist noch nicht auf dick ausgelastet. Und deswegen sollte man auch zusehen, dass man vom Dick wieder zurückkommt. Und die Schwierigkeit ist natürlich immer irgendwie die Entscheidung zu treffen oder den Punkt zu finden, warum man diese Entscheidung trifft. Wobei das ist ja in unserer nächsten Folge.
Richtig. Was jetzt noch das alte Leben angeht, da muss ich auch mal sagen, also wie kommt es überhaupt dazu, dass wir immer dicker werden? Ich meine, Übergewicht ist zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte das größere Problem als Hunger. Das muss man sich auch mal vor Augen halten. Diabetes ist eine der Haupttodesursachen für 16% der Todesursachen in Deutschland verantwortlich. Ich habe die aktuellen Zahlen nicht mehr im Kopf, aber es gibt irre viele Amputationen, zigtausende Amputationen, die diabetesbedingt sind, Erblindung, Nierenerkrankung, Schlaganfälle, Herzinfarkte. Das hat alles mit unserer neuen Ernährung zu tun, die immer mehr industrialisiert wurde. Wir essen ja immer nur noch verarbeitete Lebensmittel. Wenn man sich mal Bilder oder Videos aus den 70ern, 80ern anguckt, wie wenig Übergewicht da überhaupt vorhanden war. Und wenn man jetzt mal guckt, sieht man fast nur noch übergewichtige Menschen.
Ja, wir hatten aber auch damals nicht an jeder Ecke einen Essensstand oder wo auch immer Essen angeboten wurde. Also du kannst dich ja zumindest tagsüber kaum noch irgendwo in einer Stadt wie Hamburg bewegen, ohne nicht alle 20 Meter auf irgendwas zu essen zu stoßen, so dass du natürlich auch permanent irgendwie nochmal einen Snack nimmst und so weiter. Aber ich glaube, das liegt auch einfach daran, das ist die Wohlstandsproblematik, weil wenn wir mal zurückgehen zur Steinzeit, ne, wo wir ja herkommen, viele vergessen ja, dass wir in unseren Programmen im Kopf, Körper und Co. eigentlich ja ein Steinzeitprogramm haben. Und wir versuchen permanent ein Software-Update. Aber die Hardware ist leider schon irgendwie 2000 Jahre oder älter alt. Wie war es denn damals? Du bist morgens aufgestanden. Und was musstest du als erstes machen? Jagen gehen. Du musstest erstmal Kalorien verbrennen. Und jetzt sagt uns die Lebensmittelindustrie, die wichtigste Mahlzeit des Tages ist?
Frühstück.
Richtig.
Sehe ich ein bisschen anders.
Sehe ich genauso anders. Und das habe ich aber jetzt erst begriffen. Ich dachte auch, oh, Frühstück ist mal das Wichtigste. Also aufstehen, das allererste, was ich gemacht habe, ist immer was essen. Immer erstmal was essen. So, weil mir so eingebläut war, das ist die wichtigste Mahlzeit. Also fange ich auch damit natürlich an, weil es das Wichtigste ist. Also man sollte auch nicht einfach immer alles glauben, was andere Leute sagen, sondern vielleicht auch mal wieder auf sich selber hören, was sagt einem der eigene Körper? Nur also, so nebenbei. Wir haben es jetzt irgendwie 15 Uhr, 14 Uhr, ich habe gerade keine Uhr.
14.36 Uhr.
14.36 Uhr. Weißt du, was ich heute schon gegessen habe? Nichts.
Oh.
Oh.
Ja. Ja, man kann den Körper ja auch echt konditionieren, aber wenn man immer wieder, wie ich das früher gemacht habe, immer wieder alle paar Minuten irgendwas dem Körper zugeführt habe, dann schreit er ja auch dann.
Natürlich, natürlich.
Lässt sich ja kaum verhindern, aber wenn ich mir das so ansehe, wie gesagt, es werden Medikamente verschrieben, die Lebensmittelindustrie haut immer neue verarbeitete Sachen raus und wir sind es kaum mehr gewohnt, irgendwie einfach mal einen Salat ohne alles zu essen. Und selbst wenn es ein Salat wird, hauen sich die Leute dann irgendwie ein Dressing für 500, 600, 700 Kalorien darauf und du denkst so, ja okay, da hättest du auch die Pizza nehmen können.
Gut, ganz, da möchte ich noch anmerken, Salat ist natürlich ein Tick gesünder, trotz der Kalorien dann, als die vielleicht der ja, Teig von der Pizza.
Aber dann bitte insoweit, nicht mit so einem Atomdressing.
Ja, natürlich, natürlich, hast du vollkommen recht. Es ist einfach die Problematik, es ist alles, was nicht gut ist, ist einfach. So, also das fängt mit dem Fahrstuhl an, ne? Ja, es ist einfach, in den Fahrstuhl einzusteigen, einen Knopf zu drücken und in den vierten Stock zu fahren. Das ist viel einfacher, als die Treppen zu gehen. Aber es ist auch viel ungesünder. In jeglicher Form.
In jeglicher Form. Nicht nur für einen selbst, sondern auch energetisch mal gesehen. Also genau. Es kostet wieder CO2.
Ja.
Jede Aufzugfahrt kostet zwischen 30 und 50 Cent, habe ich mal irgendwo gelesen. Ja. Es ist verschleißend. Es wäre überhaupt nicht nötig. Es wäre einfach hier eine kostenlose Mini-Fitness-Einheit, die man so mitnehmen kann.
Und deswegen ist das ist ganz wichtig, immer so die Frage, unter welchem Gesichtspunkt siehst du etwas? Und wir wollten ja zur Entscheidung treffen und so weiter, das alles später. Deswegen auch nochmal auf dem negativen Gesichtspunkt. Auch das ist ja eine Frage, wie du etwas siehst. Und wir haben das eben so ein bisschen immer angedeutet, aber ich sag's mal frei raus. Wir haben uns alles schön geredet.
Ja, definitiv.
So, und das ist etwas, was auch völlig normal ist, egal was dir im Leben passiert. Man redet es sich schön und dick sein redet man sich auch schön, weil man ja auch wieder gute Gefühle durch das Essen kriegt. Das darf man ja auch nicht vernachlässigen. Jegliche Form von Zuckerzufuhr, ob das jetzt durch die Apfelschorle wie bei mir ist oder den Kaffee mit Zucker, das führt ja zu guten Gefühlen und übertüncht dann natürlich auch manchmal die schlechten Gefühle. Und wenn du dann irgendwo hinkommst und du spürst die Blicke oder hörst, fette Sau oder was weiß ich auch immer. Ja,
was nimmst du? Und was ist die Reaktion? Du isst
ein
wieder.
Genau, ein schöner Kinderriegel und schon geht's dir besser.
Es sorgt ja für die Ausschüttung von Dopamin im Gehirn.
Genau.
Und wirkt im gleichen Zentrum im Gehirn wie Kokain.
Mhm.
Zucker ist eine Droge. Punkt.
Volksdroge Nummer eins.
Absolut.
Ja.
Absolut. Ich will jetzt den Zucker überhaupt nicht verteufeln. Die Dosis macht das Gift. Überhaupt keine Frage.
Das ist ja bei allen Dingen so.
Das ist bei allen Dingen so. Ich kann letztlich auch von Äpfeln zunehmen und auch an Äpfeln sterben. Klar.
Sogar zu viel Vitamin C ist schädlich.
Ja. Woran ist er denn gestorben, Herr Doktor? Ja, Vitamin C Überdosis.
Genau.
Aber in diesem Zuge muss man ja auch mal sich vor Augen halten, die meisten übergewichtigen Menschen sind, Achtung, unterernährt. Jetzt nicht von der Menge, aber was Nährstoffe angeht, weil ihre
Mangelernährung
viel zu einseitig ist.
Das stimmt. Das stimmt. Und wir sind ja, also ich meine, gehört ja auch mit dazu. Wir sind drauf geeicht. Also bei mir war früher Fleisch ist mein Gemüse, dreimal täglich Fleisch. Naja, also morgens auf Brot natürlich Fleisch, mittags Fleisch mit Beilage, ne? Und lustigerweise, das ist ja vielen gar nicht bewusst, die Beilage ist ja Sättigungsbeilage, ne? Damit man ein bisschen satt wird. Und du kannst natürlich auch auf die Sättigungsbeilage, die kannst du pervertieren, indem du ganz viel davon nimmst oder kannst sie weglassen, dann hast du nur noch Fleisch, wie auch immer. Aber in der Kombination ist es eigentlich nicht gut. Also das Fleisch ohne die Sättigungskohlenhydratebeilage ist viel besser. Aber das weißt du viel besser als ich. Ich mache das ja alles nur aus dem Gefühl. Aber dreimal täglich Fleisch.
Nee, aber wo du sagst Gefühl, ich finde es auch immer wichtig, sich es gibt nicht die eine Ernährungsweise oder Diät, die jetzt für alle gültig ist. Also ich finde, wir müssen vor allem wieder lernen, auf unseren Körper zu hören. Das hast du vorhin schon gesagt, weil der Körper uns nämlich so irrsinnig viel erzählt. Wenn ich das zum Beispiel beim Sport merke, dann bekomme ich auf einmal Appetit auf Bananen. Und denke ich so, oh, ich könnte jetzt ein Kilo Bananen essen. Und dann denke ich so, ah, okay. Also möchte mein Körper mir sagen, er braucht Kalium gerade oder was auch immer.
Ja.
Und ich bekomme dann wirklich mit dem Sport ganz gezielten Appetit auf die Sachen, die mein Körper gerade braucht. Nur haben wir völlig vergessen, durch die ganzen verarbeiteten Lebensmittel, auf das zu hören, was unser Körper uns mitteilen will. Und darum sollte auch jeder genau das für sich herausfinden, was kann ich langfristig durchhalten, jetzt ein paar Kilo in ein paar Tagen abzunehmen. Das ist nicht die Kunst.
Nein.
Die Kunst ist, das langfristig zu halten. Und da muss ich jetzt auch wieder ganz stark an mir arbeiten, das wieder hinzukriegen, auf meinen Körper zu hören und wirklich auch auf Gelüste mit Sport zu reagieren. Früher habe ich das immer so gemacht, als ganz früher, dass ich, wenn ich Lust auf Zucker hatte, habe ich Zucker gegessen.
Ja,
mache ich jetzt natürlich auch noch teilweise. Aber die viel bessere Lösung ist es, wenn ich Lust auf Zucker bekomme, eine kurze Sportübung zu machen, Liegestütz oder Kniebeugen oder was auch immer, weil es dann darum geht, meinen Körper wieder zu spüren. Und dann ist er auch abgelenkt von diesem Bedürfnis nach dem nächsten Kick.
Und ohne dem vorgreifen zu wollen, es ist tatsächlich auch so, dieses Dopamin wird durch Sport ja auch freigesetzt. Und lustigerweise, wie kann ich aus meinem Bereich bei einer nächsten Folge mal genau erklären, wenn du Sport machst und Energie verbrauchst, bekommst du noch mehr Energie.
Das ist wirklich eine ganz tolle Erfahrung, die ich auch machen durfte und auch merke, wenn du denkst, ich habe eigentlich heute gar nicht so viel zu mir genommen und dafür habe ich jetzt Kalorien verbraucht.
Ja.
Und trotzdem habe ich mehr Energie. Das ist halt dieses Energieparadoxon.
Ja.
Darauf gehen wir später nochmal ein. So viel aber erstmal für heute, für die Folge Nummer 2. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. In der nächsten Folge geht es dann darum, die Entscheidung zu treffen. Wie haben wir 2 die Entscheidung getroffen, endlich abzunehmen? Und was war unser Plan?
Und wie könnt ihr das für euch nutzen?
Also, bis zum nächsten Mal. Euer Tetsche und
Sören.
Das war Kilohelden. 2 Männer im Zunahmeausstand mit Sören Bauer und Tetsche Mierendorf.